Guten Morgen, ihr Lieben. Heute haben wir den letzten Sonntag in diesem Jahr. Immer ein ganz besonderer Sonntag. Und heute bringen wir auch unsere Predigtserie zu Johannes 1 zum Abschluss. Aber vor der Predigt möchte ich gleich mal beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass du uns durch dieses Jahr getragen hast. Ich möchte dir danken für dein Wohlwollen, deine Güte, deine Gnade. Und Vater, ich möchte dir danken, dass du auch im Jahr 2019 wieder mit uns gehen wirst. Und Vater, ich möchte dir bitten, dass diese Predigt auch zur Ermutigung dient. Herr, dass du uns ausrüstest. Herr, dass du zu uns in unsere Herzen sprichst. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du mich da auch gebrauchst mit deinem Heiligen Geist, dass du mich führst und leitest und dass es wirklich deine Worte sind, die meinen Mund verlassen, deinen Ruhm verkünden und unsere Herzen berühren. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, es geht um die siebte und letzte Perle aus dem Johannesprolog. Die heißt Gnade und Wahrheit. Bei den Begriffen Wahrheit und Gnade meint man häufig, dass sie an verschiedenen Flussufern liegen. So nach dem Motto, entweder man lebt wahrhaftig oder man bedarf der Gnade. Dass diese Begriffe aber unbedingt zusammengehören, sehen wir in unserem heutigen Bibeltext. Ich möchte vorlesen aus Johannes 14 bis 18. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das Weltbewegende steht zu Beginn von Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Und eben nur weil Jesus, der Sohn Gottes, Mensch wurde, gibt es das Evangelium. Die gute Nachricht, die den Menschen eine unvergleichliche Hoffnung schenkt. Die Gewissheit, dass der Vater sich um uns sorgt und uns durch Jesus einen Weg in den Himmel eröffnet hat. Johannes hat am 26. Dezember über Gottes Herrlichkeit gepredigt. Und diese Herrlichkeit wurde durch die Gnade und die Wahrheit Jesu offenbar. Diesen Bibeltext, den ich vorgelesen habe, der hätte eigentlich drei Predigtpunkte. Und zwar einmal über die Wahrheit zu predigen, einmal über die Gnade und als dritten Punkt Wahrheit und Gnade im Verhältnis zum mosaischen Bund. Das wäre jetzt eine Herausforderung, das sind große Themen. Sowas reizt mich immer. Aber ihr werdet am Ende sehen, ich habe es etwas anders aufs Herz bekommen. Betrachten wir zuerst die Wahrheit, die uns traditionell etwas mehr herausfordert. Jesus sagt in Johannes 18,37a, über sich selbst: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Jesus ist somit der Offenbarer der Wahrheit. Doch er ist noch viel mehr. Er selbst ist die vollkommene Wahrheit. Schließlich offenbart er in Johannes 14,6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Für uns Menschen ist die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Und zwar durch das geschichtliche Ereignis der Menschwerdung Jesu. Was bedeutet das? Das bedeutet in diesem Fall, dass die Wahrheit nicht nur ein Tatbestand oder eine ewig theoretische Wahrheit ist. Vielmehr hat die Wahrheit, von der hier die Rede ist, einen ereignishaften, personalen und geschichtlichen Charakter. Jesus, die Wahrheit, wird zur konkreten Offenbarung aus dem unsichtbaren, göttlichen Bereich in unser geschichtlich diesseitiges Leben. In anderen Worten, der unsichtbare Gott hat sich in seinem Sohn ausgesagt. Somit ist die Menschwerdung Jesu die entscheidende Offenbarung Gottes. Die göttliche Wahrheit wird durch Jesus für uns Menschen zugänglich. Sie kommt durch Jesu Person, seine Taten und seinem Reden zum Ausdruck. Das sehen wir daran, dass Jesus als Person authentisch war. Er lebte das, was er verkündigte. Anders als die Pharisäer, die vieles vermeintlich fromm lehrten, das selbst aber nicht beherzigten. Wie zum Beispiel das vierte Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber als ihre Eltern, also die der Pharisäer, pflegebedürftig wurden, waren sie geizig und wollten für sie finanziell nicht aufkommen. Und das mit der Ausrede, nach ihrem Tod, also ihr Vermögen, komplett dem Tempel spenden zu wollen. Also sie wollten das Vermögen Zeit ihres Lebens haben und am Ende ihres Lebens, wo sie es nicht mehr brauchten, wollten sie es dem Tempel spenden, um nicht für ihre Eltern aufkommen zu können. Jesus hat ihre Heuchelei sehr missfallen und diese angeprangert. Wie ist es bei dir? Willst du Gottes Willen tun und damit der Wahrheit treu sein? Ist es nicht auch für uns heute immer wieder herausfordernd, seinen Willen zu tun? Und es nicht nur nach außen zu befolgen, sondern auch im Tieferen zu begreifen und zu beherzigen, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Mit der göttlichen Wahrheit hat es etwas Besonderes. Sie kann erschütternd sein. In Lukas 5, 8 bis 9 erkennt Petrus, wie schuldig er vor Gott, vor Jesus ist. Und bittet Jesus, ihn zu verlassen. Petrus war so schockiert von der Wahrhaftigkeit und Reinheit Jesu, dass er ihn wirklich gebeten hat, ihn zu verlassen. Weil er wusste, dass er im Gegensatz so sündig ist. Auch dem reichen Jüngling in Lukas 18, 21 bis 27 ist die Wahrheit zu erschütternd. Jesus sagt ihm sinngemäß, du kannst entweder mir oder deinem Reichtum nachfolgen. Er sagt nicht, es geht schon beides irgendwie. Versuch nur ab und an etwas von deinem Reichtum zu spenden. Jesus bezeugt die Wahrheit, obwohl ihn das immer wieder bei einflussreichen Leuten unbeliebt macht. Oder ihm, wie bei dem reichen Jüngling, Nachfolger kostet. Denn er, der reiche Jüngling, ist nur ein Beispiel von vielen, die Jesus, nachdem sie mit der Wahrheit konfrontiert wurden, nicht mehr folgten bzw. folgen. Es ist auch nicht immer leicht für uns Prediger, Pastoren uns zur Wahrheit, sprich zum offenbarten Wort der Bibel zu bekennen. Besonders, wenn sie herausfordernd sind. Wir wollen nicht gerne Leute verärgern, wollen möglichst keine verlieren und haben auch nichts dagegen, beliebt zu sein. Aber beliebt werden, das dürfen wir nie auf Kosten der Wahrheit. Da Jesus für die Wahrheit eintrat und eintritt, müssen wir das auch tun. Wie geht es dir damit? Bist du auch manchmal erschüttert bzw. herausgefordert von den Dingen, die Jesus sagt oder sagte? Vielleicht sind es Sachen, die in unserer pluralistisch toleranten Welt nicht mehr so hineinzupassen scheinen. Wie eben jenes Beispiel: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du jene exklusive Wahrheit bekennst, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel und somit zum ewigen Leben ist, darfst du meist nicht auf Toleranz hoffen, sondern darfst dich auf einen eisigen Gegenwind einstellen. Oder womöglich siehst du dich auch mit vielen verschiedenen Beziehungs- und Familienformen konfrontiert. Und dir fällt es schwer, deinen Freunden zu sagen, dass du auf die Frau bzw. den Mann deines Lebens wartest. Du hast irgendwie Angst, dass sie entsetzt es als ein verstaubtes Familienbild abtun und sich von dir abkehren. Ja, selbst wenn sich Menschen angesichts der Wahrheit von ihr abkehren, gibt es auch viele Leute, die schon länger auf der Suche nach ihr sind und sich ihr zuwenden und öffnen. Markus 6, 32 bis 34. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort, und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Also Jesus war unterwegs mit seinen Zwölfen und hat ganz bewusst auch immer wieder die Einöde, die Einsamkeit gesucht. Aber weil Jesus so mit Vollmacht gelehrt hat, wollte ihn wirklich alles Volk hören. Sie umlagerten ihn förmlich. Er kam nicht mal richtig zum Essen. Und dann, so, um wirklich irgendwie den Massen zu entkommen, fährt er mit einem Boot an einen sehr öden und verlassenen Ort. Aber selbst an diesem öden und verlassenen Ort strömen die Menschen in Scharen hin. Es gelingt ihnen einfach nur sehr schwer, sich von ihnen zurückzuziehen. Gute Nachricht: Die Leute haben unfassbar großen Hunger und Durst nach Worte voller Wahrheit. Sie wollen mehr vom Reich Gottes erfahren. Sie werden von Jesus und von seinen Worten ewigen Lebens förmlich angezogen. Vers 34. Und Jesus ist innerlich berührt. Er sieht, dass es ihnen nach verlässlicher Wahrheit und Orientierung sehnt. Das ist nämlich genau das, was ihnen bisher gefehlt hat. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus geht auf diese Not ein. Er steht, und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus, die Wahrheit, offenbart sich ihnen. Ja, das war der erste Punkt, die Wahrheit. Jetzt kommen wir zum zweiten, die Gnade. Und lass uns mal ein bisschen versuchen, die Gnade ins Verhältnis zur Wahrheit zu setzen. Weil das alles in Jesus offenbar wird. Ich bin von Folgendem überzeugt: Je mehr wir erkennen, wie sehr wir aus eigener Kraft hinsichtlich der Wahrheit zu kurz greifen, desto stärker wird uns bewusst, wie sehr wir Gottes Gnade bedürfen. Wir können niemals aufgrund eigener Anstrengungen und Taten gerettet werden. Deshalb kann Wahrheit niemals getrennt von Gnade sein, wenn es um die tatsächliche Rechtfertigung des Menschen vor Gott geht. Zwei Dinge können wir uns nicht vorstellen: wie schuldig wir von uns aus vor Gott sind und zweitens, wie groß seine noch größere Gnade ist. Diese zwei Dinge können wir uns nicht vorstellen. Das ist unvorstellbar groß. Gedanken reichen da nicht aus. In Johannes 1,14 wählt Johannes das griechische Wort charis, was Gnade übersetzt bedeutet. Und nicht das Wort elios, das übersetzt Mitleid bedeutet hätte. Johannes denkt also zuerst von Gott aus und nicht vom menschlichen Elend her. Er schildert die gewaltige Bewegung Gottes von oben nach unten. Jesus, der zu Rechten des Vaters thronte, kam vom Himmel auf die Erde herab und wurde Mensch. Diese Bewegung bzw. Herabneigung ist charis, ist Gnade. Natürlich machte das Elend und die auswegslose Situation der Menschen Gottes Eingreifen erst notwendig. So sehr liebt Gott die Menschen. Er könnte nicht zusehen, wie sie hoffnungslos verloren gingen. Aus diesem Grund kam Jesus auf die Erde. Dort erzählte er vom Reich Gottes und nahm sich voller Gnade allen Leuten gleichermaßen an. So erheilte er Aussätzige, machte von Dämonen besessene Menschen frei und starb freiwillig, aus Liebe, den Sühnetod am Kreuz für alle Menschen. Jesu Sühnetod am Kreuz war notwendig, um den Preis aller Sünden zu bezahlen und jedem Menschen den rettenden Weg der Gnade und des Glaubens anzubieten. So heißt es in Epheser 2, 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wir alle bedürfen Gottes Gnade, ganz genau wie der Zöllner damals, der es nicht wagte aufzuschauen und zu Gott schrie: Gott, sei mir Sünder gnädig. Wahrscheinlich hat er es lauter geschrien: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und er war so tief getroffen von seiner Sünde und seiner Schuld, aber er hatte ein Verständnis von Gottes Gnade. Und wie diesen Zöllner wird uns Gott in seiner Gnade dann auch erhören. Er hat sich zum Beispiel über Maria Magdalena erbarmt und sie von 7 bösen Geistern befreit. Du kannst nicht zu weit von Jesus entfernt sein. Es gibt für ihn nicht ein Unerreichbar. Ja, wir können böse Dinge tun, vor ihm weglaufen und uns von ihm entfernen. Aber Jesus wird dich nicht alleine lassen. Er geht dir in seiner Gnade immer nach. Immer. Er ist der großartige Connector. Er führt zusammen. Gottes Erwartung an dich verringert sich nicht, nur weil sich deine Erwartungen an dich verringern. Nur weil du enttäuscht bist von dir, verringern sich Gottes Erwartungen an dich nicht. Gott sieht dich nicht so, wie du gerade bist. Nein, Gott sieht dich als der, der du sein kannst. Gott sieht dein Potenzial, er sieht deine Zukunft. Und nur weil deine Rolle gerade klein wird, steckt Gott da nicht rein. Jesus sieht dich als den, der du werden kannst. Das hat er auch bei Maria Magdalena getan. Jesus hat sie von allen feindlichen Mächten befreit und sie zu einer seiner engsten Nachfolgerinnen gemacht. Soll ich euch was sagen? Maria Magdalena ist die einzige Frau, die in allen vier Evangelien auf dem Weg zum Grabe Jesu erwähnt wird. Die einzige. Nicht einmal Maria, die Mutter Jesu, wird in allen vier Evangelien namentlich genannt. Maria Magdalena schon. Aber noch etwas. Es ist nie zu spät für Jesu Gnade. Ich will euch das Bild der Kreuzigung nochmal vor Augen malen. Jesus wird gekreuzigt und zu seiner Linken und zu seiner Rechten zwei Verbrecher. Und auf sie wartet der sichere Tod. Sie haben ihr ganzes Leben wohl nichts anderes getan als gemordet, gestohlen. Also in einem Evangelium werden sie als Mörder bezeichnet, im anderen als Übeltäter. Und sie hängen da am Kreuz. Und das Krasse ist, Matthäus beschreibt, dass sie ihn anfangs beide schmähten. Das ist den wenigsten wahrscheinlich aufgefallen, weil er es nur in einem Satz sagt. Am Anfang schmähten ihn beide. Und jetzt kommt Lukas. Er sagt, plötzlich erkennt einer von ihnen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er weist den anderen zurecht und spricht, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also er bekennt es hier selber. Er ist zu Recht an diesem Kreuz. Seine Taten waren so übel, so krass, dass er es sogar selber einsieht, dass sie nichts anderes als den qualvollen Kreuzestod verdienen. Er war eben womöglich sein ganzes Leben ein Verbrecher und hat die Bevölkerung ausgenommen oder hat sich richtig übel verhalten. Das bis zum Kreuz, bis zu den letzten seiner Atemzüge. Aber in diesen allerletzten Atemzügen schenkt Gott Gnade. Er lässt den einen Verbrecher erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Eine unendliche Gnade zum absoluten Schlusspunkt seines Lebens. Und vielleicht war es der allerletzte Satz, den er rausgebracht hat. Vielleicht hat er danach nicht mehr wirklich was gesagt. Er sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus, der diesen Mann, der gerade seine Sünden bekannt hat und Jesus als Gottes Sohn auch erkennt, hört diese Bitte und er knausert nicht, er verhandelt nicht. Er sagt, schau doch mal dein ganzes Leben an. Wie kannst du Hoffnung haben, dass du in mein Reich eintreten kannst? Wie kannst du Hoffnung haben, dass ich Gnade für dich habe? Nein, er sagt postwendend, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So groß ist Gottes Gnade. Das ganze Leben kann verwirkt sein. Bis zum letzten Atemzug. Aber wenn wir dann Jesus als Gottes Sohn erkennen, unsere Sünden, um unsere Sünden um Vergebung bitten und ihn um seine Gnade bitten, dann hält er sie niemals zurück. Und er rettet uns in seiner unendlichen Gnade. So heißt es folgerichtig in Johannes 1, 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, nicht für Kind zu in Klammern, beziehungsweise empfangen wir noch, und zwar Gnade um Gnade. Und eigentlich würde jetzt der dritte Punkt kommen. Gnade und Wahrheit im Verhältnis zum mosaischen Gesetz. Ja, das ist ganz spannend. Im Johannes-Evangelium ist das in einem so kleinen Halbsatz drin, in Vers 17. Und mein Doktor in neutestamentlicher Theologie, er sagte, das Johannes-Evangelium ist so flach, dass Kinder darin planschen können. Und so tief, dass man nie bis zum Grund tauchen kann. Ein Marianengraben praktisch. Und ja, ich habe lange mit mir gehadert und gekämpft, ob ich jetzt darüber auch noch predige. Aber ich habe heute, ja, beim Rasieren den starken Eindruck bekommen, dass wir es mal heute dabei belassen. Hol das gerne nach. Und stattdessen möchte ich noch ein bisschen, dass wir das persönlich reflektieren an diesem letzten Sonntag im Jahr. Und ich weiß nicht, wie dein Jahr war. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du zurückschaust auf dein Jahr 2018. Vielleicht hast du es schon längst gemacht. Vielleicht war es ein schönes Jahr, ein wundervolles Jahr, wo du sagst, wow, das war eines der gesegnetsten Jahre überhaupt. Dann freue ich mich für dich, das ist klasse, Gott ist gütig und er ist treu und du hast es so direkt 1:1 erlebt. Aber vielleicht war dein Jahr 2018 auch ein besonders schwieriges und ein besonders hartes Jahr. Vielleicht ist es bei dir im Geschäft nicht so gut gelaufen. Du hattest Vorsätze für dieses Jahr. Und wenn du jetzt so zurücksiehst, ja, stellst du enttäuscht fest, dass du weit hinter diesen Vorsätzen zurückgeblieben bist. Vielleicht bist du auch enttäuscht über dich selber, weil du dir mehr zugemutet hattest, weil du gedacht hast, boah, ich könnte mehr schaffen und jetzt habe ich nur so wenig geschafft. Und womöglich, ja, war jetzt Weihnachten, das Weihnachtsfest und es war nicht so schön, wie erhofft, war viel anstrengender und schwieriger. Die ganze Familiensippe ist zusammengekommen, es war noch nie leicht, aber dieses Weihnachten war es nochmal besonders schwer, gab es Auseinandersetzungen und eigentlich wolltest du dieses Jahr nur irgendwie positiv noch zu Ende bringen. Warst sowieso schon total ausgelaugt und am Ende deiner Kräfte. Ja, dann ist vielleicht genau das jetzt für dich. Ja, ich möchte dir wirklich nochmal zurufen, dir ganz persönlich, dass Gott mit dir ist. Es mag sein, vielleicht hast du dich in deiner Enttäuschung auch ein bisschen von Gott entfernt, aber wie es gesagt hat, er geht dir nach. Immer. Er lässt dich nie allein. Und mag sein, dass du dich gerade so klein fühlst und so schwach und bist so fertig und du schaust aufs Jahr 2019 und du schaust in den Terminkalender und siehst, der Januar beginnt schon knüppeldick und wie soll ich überhaupt die ersten 2 Wochen schaffen? Aber ich will dir sagen, Gott ist bei dir.
Er ist an deiner Seite. Und an seiner Seite darfst du zuversichtlich sein. Gott ist es. Er sieht nicht gerade, wie du jetzt gerade bist, sondern er sieht, wer du sein kannst. Mit ihm, mit seiner Hilfe. Und ich möchte dir jetzt in dem Rahmen einfach die Möglichkeit geben, zur Ruhe zu kommen, zur Stille. Ja, ein paar Momente über das Jahr 2018 nachzudenken. Und auch wahrzunehmen, dass Gott doch da war. Ihm zu danken, dass er dich durchgetragen hat und vor allem wahrzunehmen, dass du jetzt ganz bewusst im Jahr 2019 mit ihm startest. Dass er dir den Weg bahnen wird. Dass er dich aufrichten wird. Und dass du ihm am Ende von Jahr 2019 danken darfst. Dass du so das Jahr 2019 begonnen hast. Und dafür möchte ich einfach ein bisschen Zeit geben. Zeit der Ruhe, Zeit der Besinnung. Und ich werde dann zum Abschluss gerne beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du im Jahr 2018 auch mit uns warst. Ja, in den Höhen und auch in den Tiefen. Ich möchte dir danken, dass du mit uns gelacht hast und auch mit uns geweint hast. Ich möchte dir danken, dass du uns verstehst. Viel besser, als wir uns je verstehen könnten. Ich möchte dir danken, Herr, dass du weißt, wo wir stehen. Aber auch, Herr, dass du unser verstecktes Potenzial siehst. Herr, du siehst die Zukunft, du weißt darum. Und Vater, ich möchte wirklich bitten, Herr, dass wir als gesamte Gemeinde uns bewusst machen, Herr, dass wir deine Kinder sind. Kinder Gottes des Höchsten. Dass wir Königskinder sind. Herr, und dass wir als solche aufstehen. Herr, in deinem Wort sagst du, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Herr, wir bleiben nicht liegen, Herr. Wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender. Und Vater, ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du uns mit einer tiefen Ruhe segnest. Herr, dass wir all unsere Sorgen, all unsere Ängste auch fürs Jahr 2019 auf dich werfen. Herr, dass wir uns demütigen, nicht meinen, wir könnten mit unseren Sorgen irgendwas besser machen, sondern dass wir es auf dich werfen, in dem Bewusstsein, du wirst es wohl machen. Und Vater, ich möchte wirklich bitten, Herr, dass wir von dir gesegnet werden mit einer innerlichen Ruhe. Herr, dass du uns Kraft schenkst, Zuversicht und das starke Bewusstsein, dass du unsere Festung und Burg bist, dass wir unter deinen Fittichen sicher sind. Und Vater, wir legen dir das Jahr 2000 hin, das Jahr 2000 von jedem Einzelnen, möchten bitten, dass du es segnest, möchten dir danken für die Wege, die du schon im Vorfeld gebahnt hast, möchten bitten um Schutz, ja, für all die Familien hier und ihre Kinder und ja, möchten dich einfach danken, Herr, dass du so treu, dass du so gnädig bist und von so großer Güte, Herr, du bist so viel wohlwollender, als wir uns das jemals vorstellen, als wir uns das jemals denken können. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.